Ja, ein herzliches Willkommen zum Live-Chat bei JetztTV. Mit der Gelegenheit, im Satsang zu sein, mit dem, was wahr ist, im sogenannten Gegen- bzw. Nicht-Gegensatz zu dem, was nicht wahr ist. Denn das, was nicht wahr ist, taucht ja in der Wahrheit auf. Von daher hat es eine gewisse Wahrheit, aber nicht die absolute des Unveränderlichen, sondern die des sich ständig Veränderns und des Auftauchens und Abtauchens und des sich in Beziehung Begebens und so weiter, was ja als Qualität in der Wahrheit nicht möglich ist. Und da haben wir auch gleich die erste Frage von Narasimha mit der Frage: Aimoni, wann realisiert sich meine wahre Natur? Sie wird sich nie realisieren, denn sie ist realisiert. Wenn jemand auf die Idee kommen könnte, sich zu realisieren, dann wärst du das. Und das kann man dir natürlich nicht sagen, wann oder ob. Die Frage ist immer, ob man selbst dafür bereit ist, für das, was man meint zu wollen oder bereit zu sein. Die wahre Natur, diese wahre Identität ist ja immer bereit. Die ist ja immer mit sich selbst identisch und hat ewig Zeit, weil sie ja das ist, was mehr ist als die Ewigkeit. Also nie nicht ist. Aber für uns, ob wir diese Resonanz in uns haben zu dieser wahren Identität, das ist die Frage. Also ob die Qualität in uns mehr das repräsentiert, was Wahrheit ist, als das, was die Nicht-Wahrheit ist. Das macht den Unterschied und regelt auch, ob es möglich ist oder nicht. Und wenn man nicht in der richtigen Position dazu ist, dann muss man schauen, dass man sich, wenn man das denn will, in die richtige Position bringt. Das heißt, die Resonanz in sich selbst dazu aufzubauen. Und wenn du das bist, was du bist, dann erkennst du dich auch als das. Diese Problematik hat unsere wahre Identität nicht. Die muss nichts tun, muss sich nicht irgendwie beweisen oder öffnen für irgendwas. Sie ist immer in sich selbst, in alles, was ist, geöffnet. Eine der Möglichkeiten, das zu realisieren, was man ist, ist auch natürlich die Begegnung oder Auseinandersetzung mit der Wahrheit, wie auch hier im Live-Chat. Das bedeutet, wann immer du dich mit der Wahrheit beschäftigst, ist sie dir präsent oder präsenter, als wenn du glaubst, dass sie das nicht ist, indem du dich mit allen möglichen anderen beschäftigst. Also ist die Frage dessen, inwieweit dir bewusst ist, wer du bist, inwieweit du der Qualität bewusst bist, die du bist. Das heißt also, wenn deine Aufmerksamkeit da ist und auch in den Fragen hier im Live-Chat oder in der Auseinandersetzung damit, in dem Reflektieren darüber, in dem Hören der Wahrheit, geschieht das Verschieben von dem größeren Gewicht unserer illusionären Natur in Hinblick auf das größere Feld unserer wahren Identität. Das heißt also, das, was wir nicht sind, reduziert sich und das, was wir sind, nimmt mehr Raum ein in unserem Bewusstsein. Und ja, willst du das sein, was du bist, was du ja schon bist, aber dich als das erkennen, dann muss es den ganzen Raum einnehmen bei dir. Das ist die Voraussetzung. Das heißt, es muss dann sich das auflösen oder verschwinden, was diese wahre Natur, wahre Identität nicht ist. Also die Illusion. Die Illusion ist auch das Einzige, was verschwinden kann, denn die Wahrheit kann nicht verschwinden. Ja, und du gehörst zur Illusion dazu, also musst auch du verschwinden als ein Ausdruck in dieser Illusion. Das ist die große Herausforderung, die man sich überlegen sollte, ob man sich dieser wahren Identität widmet, denn es bedeutet den Verlust der falschen Identität. Und an dieser falschen Identität hängen wir nun mal, wie das der Hund zum Frauchen oder Herrchen. Wir lassen sie nicht gehen, obwohl sie ja das ist, was kommt und geht und damit auch dauernd beschäftigt ist, nachdem es gekommen ist, zu gehen. Wir brauchen also nur sie nicht aufhalten. Diese falsche Identität, dann geht sie von alleine und ist auf dem Weg. Und dann ist ganz selbstverständlich die Erkenntnis von sich selbst. Es scheint mir heute Abend, es ist ja immer, aber heute Abend noch mehr ein Selbstgespräch zu sein, unsere Nichtbegegnung hier. Und daher lade ich euch herzlich dazu ein, einen Kommentar dazu zu geben, beziehungsweise auch etwas zu fragen. Und Christian nimmt die Gelegenheit beim Schopf. Und zwar fragt Christian, hallo, kann es sein, dass in jedem der verschiedenen menschlichen Körper ein anderes Bewusstsein wahrnimmt? Wir sind zwar alle das gleiche Bewusstsein, aber nicht dasselbe Bewusstsein. Wie siehst du das? Danke. Nein, es ist immer dasselbe, dass sich als etwas von sich selbst Verschiedenes sieht. Es ist immer nur ein Bewusstsein, das alle Rollen spielt in dieser Welt. Aber es erscheint dann so, als wäre es nicht dasselbe, weil der Ausdruck jeweils nicht derselbe ist, weil ja diese Dimension von Welt sich dadurch auszeichnet, dass nichts identisch ist mit etwas anderem. Also es gibt nichts, was mit irgendetwas anderem identisch ist. Das ist ein Kriterium oder ein Charakteristikum dieser Qualität dieser Welt. So, und insofern denke ich, wir sehen das auf dieselbe Weise, nur dass du es anders ausdrückst als ich. Das bedeutet, dass das sogenannte reine Bewusstsein als Basis für diese Welt durch die gesamten Formen, die in ihm selbst auftauchen und die es selbst projiziert hat, entsprechend gefiltert ist. Und dadurch erscheint es als verschiedene Aspekte. Aber es ist im Prinzip dasselbe Bewusstsein. Abend, Michaela. Narasimha, du fragst, kann die Wahrheit nicht nicht sein? Das heißt ja, sie ist immer, wenn du das so ausdrückst, wenn du das damit gemeint hast. Sonst hättest du gesagt, kann die Wahrheit nicht sein. Also, nur die Wahrheit kann sein, aber nicht als das Sein. Sie taucht nicht im Sein auf. Sie ist jenseits davon. Und sie kann nicht nicht sein. Das heißt also, sie ist immer. Ununterbrochen. Das ist, was Wahrheit ist. Das bedeutet der Begriff Wahrheit. Das, was wahr ist, muss unter allen Umständen wahr sein. Das heißt, die Wahrheit, die du bist, die bist du auch im Tiefschlaf, nicht nur im Wachzustand, wo du dir deiner selbst glaubst, bewusst zu sein und das für dich vielleicht sogar real zu sein scheint, wie auch im Traum und natürlich im Tiefschlaf. Ist die Wahrheit. Und nicht nur im Tiefschlaf, sondern oder in diesen drei Zuständen, sondern auch vor dieser Zeugung von dir und nach dem Tod ist Wahrheit. Nur, dass du der vor der Zeugung und nach dem Tod nicht bewusst bist. Okay, Devasetu, du fragst, lieber Muni, was macht den Unterschied, wenn man sich auf einen lebenden Lehrer, Meister, Guru bezieht oder auf einen, der schon seinen Körper verlassen hat? Ja, ich erinnere mich, darüber haben wir neulich gesprochen. Der Unterschied von einem lebenden zu einem nicht mehr im Körper seienden Lehrer ist der, dass eine Qualität, die ein Lehrer zu seinen Lebzeiten ausgestrahlt hat, nach dem Tod nicht mehr zur Verfügung ist, im Sinne von, es geschieht kein Hin und Her, das heißt also kein Bezug von zu, sondern nur von dir zu dem oder der. der Lehrer selbst kann sich ja nicht mehr auf dich beziehen. Und das Wechselspiel von oder die Interaktion energetisch, wenn du dich auf deinen Lehrer besinnst, während er noch lebt, auch wenn du nicht in seiner Nähe sein musst, geschieht eine Reaktion darauf. Auch wenn der Lehrer oder du dir selbst dessen nicht unbedingt bewusst sein musst. Also ein lebender Lehrer geht sozusagen in einen Kontakt energetischer Form, sodass eine Reaktion auf das erfolgt, was von dir ausgeht. Und umgekehrt, wenn er sich auf dich bezieht, dann von dir darauf. Das heißt also, es ist eine andere Qualität, während ein nicht mehr lebender Meister praktisch so wie eine Einbahnstraße ist, da ist eine beständige Ausstrahlung, die ja nie verloren geht und zu der man immer in Kontakt treten kann. Aber es ist eine Qualität aus der Vergangenheit. Während die Qualität seinem lebenden Meister, die sozusagen das hier ist oder die Gegenwart. Und ein nicht mehr existierender Meister kann natürlich nicht dich zur Erkenntnis deiner wahren Identität führen. Das ist nur möglich mit deinem Lebenden und natürlich besonders im direkten Kontakt, aber auch prinzipiell grundsätzlich. Ist aber auch möglich, dass du dich erkennst, weil du dich aus dir heraus erkennen kannst. Dafür brauchst du auch eigentlich keinen Meister. Nur ein Meister ist eben eine sehr gute Hilfe und kann die Öffnung in dir natürlich potenzieren in einer anderen Weise, als das ein Nichtlebender tun kann. Tun oder nicht tun kann. Eher eben nicht tun kann. So, hallo Mahatma Glück. Eine große Seele Glück heißt das übersetzt. Guten Abend, lieber Moni. Wann und wie ist bei dir die Ich-Illusion verschwunden? Am 23.11.2003. Und indem ich einfach einer Öffnung in alle jenseits der persönlichen Ortung der Persönlichkeit gefolgt bin und sich dann gezeigt hat, wer ich bin. Deep Essence, du fragst, hallo Moni, was für einen Sinn macht das hier alles? Den musst du für dich selbst herausfinden, inwieweit eine Existenz hier oder deine im Besonderen einen Sinn macht. Grundsätzlich verfolgt diese Existenz keinen übergeordneten Zweck, weil es keine Instanz gibt, die dem übergeordnet wäre, die das hier geschaffen oder angeordnet hätte, damit es sich so vollzieht, wie es sich jetzt vollzieht. Es ist für unser Bewusstsein schwer vorstellbar, dass das, was du als das hier alles bezeichnet hast, immer schon gewesen ist. Das heißt, es ist überhaupt nicht entstanden. Und damit gibt es keinen davor, keinen Schöpfer dafür, sondern es ist ein ständiges sich Abspielen von verschiedensten Möglichkeiten von Ausdruck. Und dann ist es an dir zu sehen, wie viel Sinn macht das und bezüglich deines Ausdrucks dann zu sehen, was ist dein Ausdruck, der dann für dich Sinn macht. Also inwieweit entspricht das, was in dir angelegt ist, dem, was du dann lebst. Und am günstigsten ist aus meiner Sicht natürlich, wenn es angelegt ist, dass du dich deiner wahren Natur widmest und mit anderen Worten wissen willst, wer du wirklich bist und das dann auch lebst. Das macht dann den meisten Sinn für einen selbst. Aber übergeordnet kann man das nicht sagen. Hallo Bela, du fragst, lieber Muni, wenn der Schüler meditiert und sich auf den Meister besinnt, Ist es da nicht viel für den Meister, weil viele Schüler an den Meister denken? Danke. Ja, das ist schon so, dass das dann alles auch durch das System des Meisters läuft. Und je nachdem, wie frei das System schwingt, ist es anstrengend oder weniger anstrengend. Das ist ja nicht nur in der Meditation so oder außerhalb davon, sondern im Satsang ist das eben so. Da ist es noch intensiver, weil da die Distanz nicht dazwischen ist und der physische Körper mehr damit einbezogen ist. Und ja, es läuft viel Energie durch einen Meister. Das muss man auch zu nehmen wissen. Also muss auch immer wieder für sich schauen, dass man in seinem Feld ist und nicht zu viel andere Energien durchs System laufen. Aber natürlich kann man nicht verhindern, wenn sich jemand auf einen selbst besinnt. Und das ist ja auch in Ordnung so. Narasimha, du fragst, zu wem sprichst du, der seine wahre Natur verloren hat und sie wiederfinden kann? Na, das ist das Bewusstsein, das zu sich selbst spricht, zu einem Aspekt von sich selbst und dann sagt so, ey, schau mal, wer du bist. Du scheinst es nicht zu wissen, also orientiere dich dahin oder öffne dich dem, schau, wer oder was du wirklich bist oder frag dich, wer bin ich? Und du sagst, der seine wahre Natur verloren hat und sie wiederfinden kann, das ist natürlich, entspricht nicht der Wahrheit. Denn man kann seine wahre Natur nicht verlieren. Man kann ihr nur nicht bewusst sein. Und ein menschliches Leben besteht darin, sich zunächst einmal in die Identität eines Menschen zu entfalten. Und wenn es dann wirklich aus meiner Sicht zumindest gut läuft, dann geschieht eine Öffnung in die Spiritualität mit dem Wunsch, sich zu lösen von der persönlichen Ausdrucksform des Menschen und sich zu öffnen in das, was die wahre Identität ist. Aber das heißt, man weiß zwar in seinem Inneren als Aspekt der Sehnsucht, dass es etwas ist, was man unbedingt will, aber man weiß nicht genau, was man da will, auch wenn man das theoretisch für sich klar bekommen kann, dass man hört, was andere dazu sagen, aber man selbst hat niemals die Erfahrung seiner wahren Identität davor gemacht. Denn wenn diese Öffnung in die wahre Identität geschieht, dann ist das ein für alle Mal. Das heißt, es bleibt dann dabei. Das nennt man Verwirklichung oder Realisation. Das heißt also, man kann seine wahre Identität nach der Realisation nicht verlieren und sich dann danach wieder daran erinnern können oder müssen. Das ist unmöglich. So, das heißt also, die Kenntnis seiner wahren Identität ist für jeden Menschen neu. Trotzdem hat man eine Ahnung davon, denn wenn man sich als die erkennt, als diese Qualität, dann weiß man, dass man sie ist. Das weiß jeder Mensch. Aber ist es eben in uns selbst vergraben. Denn wenn wir es wirklich genau wüssten, würden wir viele Dummheiten in Bezug auf die Öffnung oder eine Sadhana in Bezug auf die Verwirklichung nicht begehen, wenn wir das wirklich noch wüssten oder überhaupt wüssten. Wissen wir nicht, aber wir haben eine Ahnung. Und das heißt, wir folgen eigentlich in Bezug auf die Verwirklichung einer Ahnung, die wir davon haben. Und dann kann man sagen, das ist schon mutig. Und dazu braucht es einige Hinweise. Es braucht den Hinweis, dass diese Welt uns nicht das gibt, was wir wirklich für uns brauchen, um glücklich zu sein. Das heißt also, es muss durchschaut werden, dass diese illusionäre Welt als die vergängliche Welt keine Dauerhaftigkeit von Glückseligkeit bietet. Und es muss möglichst die Erfahrung gemacht werden, in tiefer Stille versunken zu sein, auch wenn das nicht die Öffnung in die wahre Identität ist, aber eine Vertiefung in die Stille, so dass man eine Ahnung bekommen kann, wie das dann sein könnte, in welche Richtung das gehen kann. Also dass man in jedem Fall die Erleichterung verspürt, wenn die Persönlichkeit reduziert ist. Und das ist sie in einer guten, stillen Meditation, in der man nichts anstrebt, also keine Ideen hat, wie das Resultat von Meditation auszusehen hat. Nachdem du sagst, es gibt die Sichtweise, dass die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen werden muss, bis sie dort von selbst verweilt, was der Selbstrealisierung entspricht. Wie siehst du das? Ja, das ist, was ich auch immer wieder lehre, dass man natürlich auch, wenn es denn gelingt, mit seiner Aufmerksamkeit bei sich bleibt, heißt eben, dass die Aufmerksamkeit dann auch bei sich ist, weil sie ja nirgendwo hingeht. Das ist das Entscheidende. Die Aufmerksamkeit geht nirgendwo hin. Bedeutet, du bist ganz bei dir, bist du wirklich ganz bei dir, bist du automatisch das aus deiner Sicht und hast dich sozusagen als das, was du bist, erkannt. Das ist so. Daher ist es ja so wichtig, dass die Aufmerksamkeit sich immer wieder zu sich selbst hin orientiert, entweder ins Zentrum der Form, auf die Form selbst, jenseits der Form, Das heißt also, im Blick zu haben, wer man wirklich ist, lokalisiert durch die Form, was etwas einfacher ist, als sich einfach auf das, was das ist, was man ist und was man nicht definieren kann, zu besinnen. Ela, immer wieder springt das Programm an, dass ich Entscheidungen treffen muss. Schrägstrich denke, dass ich diese fällen muss. Ich hinterfrage es, wer will dies? Es folgt Stille und wenig später geht es wieder los. Es ist mit viel Stress verbunden. Was fällt dir dazu ein? Ja, was mir dazu einfällt, ist, dass du natürlich das volle Programm dann absolvieren kannst. Denn wenn diese Gedanken kommen, dann dich zu fragen, zu wem kommen sie und dann zu fragen, wer bin ich denn? Und dann bei dem Ich zu bleiben. Das heißt also, wenn du dir dann angewöhnst, nachdem du es einmal gefragt hast, bei dem Ich zu bleiben, dann kann ja kein anderer Gedanke gleichzeitig auftauchen, außer dem Ich-Gedanken. Und der wird ja in dem Moment hinterfragt und orientiert sich hin zu dem, was das Ich wirklich ist oder genau genommen eben nicht ist, nämlich die wahre Identität. Und wenn du natürlich immer wieder kurz fragst, wer dies will, kannst du das auch tun, aber dann musst du auch dabei bleiben. Und natürlich ist es anfangs die ersten 2 Tage stressig, aber wenn du das wirklich konsequent machst und gibst dem Denken keinen Raum, dann beruhigt sich das, das heißt, der Stress reduziert sich und du kannst dann nach und nach in dir ruhen. Und das ist auch mit der Frage gemeint. Die Frage, wer bin ich, ist ja keine Frage, die man sich wie ein Mantra stellen sollte, sondern als Initiation praktisch in das Ruhen darin, in dir selbst zu ruhen. Und dafür ist es gut zu wissen, dass wenn du dir die Frage stellst, auch die Frage, wer will oder wer will nicht oder wer tut das oder wer tut das nicht, dass das bedeutet, dass dann sich diese Qualität öffnet, die jenseits des Ichs ist. Nur ist es nicht so leicht, es zu registrieren, abgesehen davon, dass es still wird. Aber viele das nicht registrieren, dass es still wird, weil schon der nächste Gedanke wartet. Aber sich da Zeit zu lassen und zu schauen, was ist es denn, was dann geschieht, wenn ich mir die Frage stelle, wer bin ich oder wer sieht das jetzt oder wer denkt. Das zeigt dann, dass es still wird und dann geht die Orientierung in die Richtung, ja, möglicherweise, die Frage ist ja die, wer bin ich? Bin ich ja möglicherweise das, was still ist? Ja, und dann sei still. Das wäre die Lösung dafür. Das heißt, es ist immer so, wenn man dem Verstand nicht erlaubt, sein Programm zu fahren. Das ist ja ein Automatismus, den man oft nicht in der Intensität registriert, wie er stattfindet. Und das heißt, das merkt man erst dann, wenn man versucht, den Strom des sogenannten Denkens zu unterbrechen. Dann merkt man erst, wie intensiv das ist, wie viel Energie das kostet und dass es fast ununterbrochen ein Denken ist, das da stattfindet. So, und dem muss man sich dann stellen. Das heißt, es ist nicht so, dass es anders wird, weil die Frage gestellt wird, das sagen ja viele, die Frage stelle ich und dann kommen, stürzen die Gedanken auf mich ein, weil die wollen das nicht und so weiter. Das ist Blödsinn. Es ist so, dass die Gedanken die ganze Zeit, aber nicht registriert, in einer hohen Intensität durchs System laufen und dann in der Frage, wer bin ich, bewusst werden. Das heißt also, diese Frage ist eine Frage, die dich wach sein lässt und das heißt, du siehst überhaupt erstmal das Ausmaß des Denkens. Und dann gilt es, nicht zu erlauben, dass die Gedanken den Raum wieder für sich beanspruchen. Gibt man dann wieder nach, landet man wieder da, bevor man damit angefangen hat. Es wird oft übersehen, wie kostbar die Momente sind, in denen nichts ist, also in denen es still ist. Und Bela, du sagst ja, es folgt Stille. Also es ist wichtig, die zu ehren und sich darüber zu freuen, dass dann, auch wenn nur für einen kurzen Moment, die Stille auftaucht. Weil einmal in die Stille eingetaucht, hast du eine Resonanz dazu. Je öfter in die Stille eingetaucht, umso größer ist die Resonanz. Das heißt also, jeder Moment, in dem das System still ist, ist absolut kostbar. Miriam, du fragst, wenn ich allumfassend bin, wie kann ich genetische Prozesse, ich habe ADHS, das heißt Aufmerksamkeit, Defizit, Hyperaktivitätsstörung, heilen? Na, indem du dich als das kennst, was absolut nicht hyperaktiv ist, deine wahre Identität. Die ist still, stiller als still und in sie geöffnet bedeutet, dass dein System auch stiller wird. Aber es kann sein natürlich, dass zu Anfang auch das hochkommt, was eben nicht still ist und du das so schnell nicht merkst. Aber grundsätzlich ist das eigentlich die einzige Chance, die ich da sehe. Was wichtig wäre, Miriam, ist herauszufinden, was der Grund dafür ist, weshalb du so aufgedreht bist, weil es heißt ja hyperaktiv. Und das hat oft einen Grund. Das heißt, das ist ein Fluchtmechanismus. Es ist auch gut, ihn zu kennen, zusammen mit der Öffnung in das, was du wirklich bist. Narasimha, du sagst, die Stille ist spürbar hier. Ja, natürlich. Ist sie da, wenn mehrere Menschen sich gemeinsam in Bezug zur Wahrheit einfinden? Ist sie immer da? Sie ist sowieso immer da. Nur sind das Momente, in denen sie leichter wahrnehmbar ist. Ja, sehr gerne, Miriam. Was so wichtig ist, bei allen Ausdrucksformen, die für uns störend sind, wie das eben ADHS und was auch immer an Muster in uns laufen, ist, sich in dieser Qualität wiederzufinden, die sieht, was passiert. Und das betrifft alles, was sich durch deine Form ausdrückt, dass du weißt, am besten weißt, dass du das nicht bist und dann aus der Position schaust, dass du es nicht bist. Ja, Udo, du sagst, niemand hat ADHS, das Label hat dir jemand verpasst, du bist, wie du bist. Ja, das ist wahr. Aber es ist besser, man hat ADHS, als dass man es ist. Niemand ist ja, aber es zu haben heißt, dass es auch wieder gehen kann. Es ist gekommen und wieder gegangen. Alles, was man hat, kommt und geht. Und von daher ist das kein Problem. Der Hunger, den man hat, der bleibt ja auch nicht. Wenn man denkt, dass man der Hunger isst, muss man die ganze Zeit essen.
Ja, weil ich bin ja schon live. Auf YouTube, die Leute hören schon.
ADHS ist ein Fluchtmechanismus, fragst du nochmal nach, Bela? Meinst du vor dem Selbst? Nein, vor dem persönlichen Ausdruck. Wenn die Aufmerksamkeit nicht bei sich selbst ist, was ja besagt wird, also der Begriff sagt Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität. Also es ist ein Defizit bezüglich der Aufmerksamkeit. Die flüchtet immer, geht irgendwo hin, die kann sich nicht auf einen Punkt fokussieren oder nur sehr schwer oder nicht konzentrieren. Und Hyperaktivität, also die Erregung im System, heißt, dass etwas dein System in diese Erregung versetzt, mit dem du nicht umgehen kannst, und dann flüchtest du. Das ist schon genau das. Narasimha, du fragst, kannst du auch die Ich-Bin-Praxis von Nisargadatta empfehlen oder Neti Neti? Ja, Neti Neti ist gut in Bezug auf das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit oder das bin nicht ich, das bin nicht ich. Je nachdem, wie man das praktiziert, hilfreich. Das Ich-Bin ebenso geht nur bis zu einem gewissen Grad, weil das ja auch nur aussagt, ich existiere. Aber wir wollen uns ja als das wiedererkennen, was nicht wirklich existiert, also jenseits der Existenz ist. Von daher ist die Frage, wer bin ich, der Kaiser von allen Formen der Öffnung, das, was man ist. Denn das ist ja die essentielle Frage, wer oder was bin ich denn eigentlich? Aber wenn einem das nicht liegt, ist das andere auch hilfreich. Nur muss man von da aus dann schauen, wie es von da aus weitergeht. Und irgendwann muss man sich in jedem Fall die Frage stellen, wer bin ich? Und im Prinzip stellt sich jeder die Frage, der sich erkennt, bevor er sich erkennt, ohne dass man genau diesen Satz wählt, sondern das Innere ist diese Frage nach dem, wer oder was bin ich eigentlich? Oder auch gesagt, wann bin ich endlich das, was ich sowieso bin? Jetzt reicht's aber langsam. Ich will es jetzt wissen. Miriam, du fragst jetzt nochmal, aber was ist zum Beispiel mit Autisten? Die können nicht so einfach aus ihrer Welt. Ja, das können sie nicht so einfach. Das ist sehr schwierig, an sie ranzukommen und sie dafür zu öffnen, dass es außerhalb von ihnen oder sie selbst eigentlich, auch wenn sie sehr zurückgezogen, in sich selbst zurückgezogen sind, dennoch mit ihrer Qualität ja gar nicht im Rückzug sein können, weil sie ja das sind, was nicht eingeschränkt ist auf die menschliche Form. Das ist eine schwierige Aufgabe. Aber je nachdem, wie stark der Autismus ist oder wie weniger stark, ist es auch möglich, dass da Veränderungen passieren. Aber ob man das ganz lösen kann für sich, das weiß ich nicht. Hängt vom Einzelfall ab. Wir können auch sagen, wenn wir den Begriff des Autisten nehmen, ein Autist ist eine extreme Form einer Persönlichkeit im Sinne von, jede Persönlichkeit lebt ja in ihrer eigenen Welt. Das heißt, sie hat nur diese Sichtweise aus sich selbst heraus gefiltert aufgrund der eigenen Eigenschaften und dem Ausdruck dann davon, also den Tendenzen, die dann daraufhin folgen. So, und Autisten sind extrem in ihrer eigenen Welt und schotten sich ab. Das machen Menschen auch, sind nur auch bedingt geöffnet in andere Menschen. weil solange sie sich als Mensch sehen, andere Menschen für sie eine Gefahr darstellen und sie Angst vor ihnen haben und sie sich natürlich davor schützen. Insofern ist ein Autist eine potenzierte Ich-Identität. Und eine Ich-Identität ist schon schwer davon zu überzeugen, sich der Wahrheit zu öffnen, das heißt, sich von seiner eingeschränkten Sichtweise zu verabschieden. Und für einen Autisten ist das natürlich dementsprechend noch schwerer. Wir könnten auch sagen, zeig mir jemanden, der mal so einfach aus seiner Welt kann. Zeig mir den. Ja, und Bela, du hast vorhin ja auch nochmal bezüglich des Fluchtmechanismus von ADHS gesagt, ob ich meine, dass das eine Flucht vor dem Selbst ist. Natürlich sind alle Fluchtmechanismen auch Mechanismen vor dem Selbst, im Sinne von davor zu flüchten, sich nicht aufzulösen. Also nicht sterben zu wollen, denn Verwirklichung heißt ja nichts anderes als der Tod einer Idee. Wenn die Idee aber ernst genommen wird, ist es für einen selbst nicht nur eine Idee, sondern die Wahrheit. Und das heißt, man ist es dann selbst, man ist diese Idee selbst und denkt, dass man allein das ist und sonst nichts und versucht sich dann natürlich zu bewahren, weil das ist das Prinzip einer Persönlichkeit, dass sie versucht, sich zu bewahren. Und wenn sie sich als diese Form, also dieser Körper, ansieht, dann will sie den Körper bewahren. Der darf also nicht sterben. So, und damit ist natürlich auch der Ausdruck einer Persönlichkeit und alle darin befindlichen Fluchtmechanismen eine Flucht vor dem Tod. Und das Selbst oder unsere wahre Identität wird ja mit der Bedrohung von dem Tod gleichgesetzt, denn um sich zu erkennen, muss ja das sterben, was Illusion ist. Also um sich als die Wahrheit zu erkennen, muss das sterben, was die Täuschung, die Illusion ist. Aber wen kümmert's? Keine Angst jetzt, nur weil ich jetzt sage, dass es mit dem Tod zu tun hat. Das, was da ja sich auflöst oder sterben muss, ist ja etwas, was sowieso schon tot ist. Also was man selbst nicht ist und was sowieso dem Tod geweiht ist, weil es kommt und geht, sich ständig verändert und damit nicht wirklich ist. Also zur Täuschung gehört. Die Täuschung wird in der Veränderung von sich selbst sowieso dauernd mit dem Tod konfrontiert. Also sich als die Täuschung zu sehen, heißt sich immer als vom Tode bedroht zu sehen. Daher ist es so wichtig, sich zu kennen, seine wahre Natur zu leben und dann hört die Bedrohung mit dem Tod auf. Dann erst kann eigentlich ein Leben gelebt werden, ohne sich ständig bedroht zu fühlen. Miriam, du fragst, aber besitzt du kein Ego mehr, keine eigenen Wünsche, Hobbys, Reiseziele? Natürlich gibt es noch Wünsche, aber keine Ego-Wünsche in dem Sinne, die das Ego hat. Natürlich ist es nicht so, dass man dann anschließend sich für gar nichts mehr interessiert. Hobby habe ich zum Beispiel Musik und Sport und Satsang. Satsang ist ein tolles Hobby. Ist gleichzeitig auch verbunden mit Reisezielen, weil es ja auch bedeutet, je nachdem, welcher Ausdruck man ist, dass man möglicherweise viel reisen muss. Und das muss ich nun mal, immer wieder mal. Am Wochenende geht es jetzt zum Beispiel nach Österreich und so weiter und so weiter. Und dann beginnt die Reisezeit wieder überall hin, in die Schweiz und so weiter, bis hin nach Indien im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahr. Es ist ein Missverständnis, dass man denkt, wenn kein Ich mehr ist, dass man dann kein Interesse mehr hat, beispielsweise an irgendetwas, sondern das heißt, die Interessen sind dann nicht von einem Ich geprägt im Sinne von, ich denke, ich will das, sondern es ist so, dass sich das ausdrückt und dann gelebt wird. Da ist nicht, dass man dann denkt, ich will das, ich brauche das, ich mache das, sondern da ist das Bewusstsein, weil das Ich ja nicht mehr ist, dass das, was jetzt sich jetzt als nächstes aufdrängt, das ist, was gelebt wird. Ja, Kmoni, guten Abend, dir auch. Danke, Miriam. Erstmal kommt die Freude an diesem Satsang hier. Deep Essence, du sagst, einen wirklichen Sinn bekommt das Leben erst, wenn das Ego sich aufgelöst hat. Was auch immer dann passieren soll, wird sich dann zeigen, so wie bei dir. Ja, das ist so, dass das so sein kann oder auch so ist. Aber es ist auch möglich, dass das Leben einen Sinn bekommt, wenn man seine persönliche Ausdrucksform findet und daran Freude. Dann macht das für diese Ausdrucksform Sinn und eben auch Freude, dass sich genau das so ausdrückt. Dafür muss nicht die Verwirklichung passieren. Aber ist natürlich so, wenn Verwirklichung passiert, dass man dann sieht, es hat Sinn gemacht, jetzt das zu sein, was man ist, aber man sieht dann, das Leben hat nicht wirklich einen Sinn, im Sinne von, es verfolgt einen Sinn und muss einen bestimmten Ausdruck verfolgen. Und dann ist es etwas, was einen Sinn ergibt, das nicht. Und man kann sehr, sehr schön schon auch ohne Verwirklichung schauen, einfach indem man sehen will, wie alles sich vollzieht oder ausdrückt, dass man sieht, dass die Dinge, die sich ausdrücken, so sind, wie sie sind und nicht anders sein können, als sie sind. Und dieses Wunder dieser Verstrickung und des Ausdrucks und der Resonanz, dieses Spiel hier zu betrachten, macht auch Freude. Nicht nur, dass es Erkenntnisse bringt, sondern auch Freude macht. Und wir könnten sagen, wenn man aus der absoluten Sicht einen Sinn in dem sieht, was Leben bietet als Möglichkeit, dann ist es natürlich die, glücklich zu sein. Und das ist ja, was die Menschen auch wollen. Das heißt, sie folgen eigentlich dem Prinzip der in uns existierenden Möglichkeit, glücklich zu sein. Ja, Knoni, das haben wir heute schon in deiner Abwesenheit gesagt, dass es keinen übergeordneten Sinn gibt. Es ist nur das interessant, was für einen selbst Sinn macht. Einen absoluten, wirklichen Sinn gibt es nicht. Deep Essence, woran kann es liegen, dass ich keine wirklichen Ziele habe? Das könnte damit zusammenhängen, dass du dich hier auf der Welt fehl am Platz empfindest. Also, dass es auf einer Ebene in dir nicht möglich ist, dich hier zu investieren. Das also für dich keinen Sinn macht. Oder sagen wir es andersrum, dass es dir als sinnlos erscheint. Es könnte sein, dass es dir als sinnlos erscheint nach dem Motto, ich habe alles versucht und es klappt nichts. Oder ich fühle mich hier nicht wohl, fühle mich nicht gesehen, lauf so nebenher oder bin das in meiner Kindheit so nebenher gelaufen, nicht beachtet. Und wie sieht es mit dem Ziel in Bezug auf Befreiung aus? Ist das auch in dir nicht existent, weil du bist ja jetzt heute hier? Also könnte es ja sein, dass du in der Welt kein Ziel hast, aber das Ziel von Befreiung, dass du von Grund auf eigentlich sagst, okay, die Welt ist nicht mein Ort, was fange ich hiermit an? Und hast vielleicht die Orientierung noch nicht. Hast die Orientierung vielleicht noch nicht für dich gefunden? Ja, Moni, du sagst, ich bin nur noch planlos. Wenn du es ernst meinst, dann steckt hinter der Planlosigkeit ja auch ein Plan. Also auch eine entsprechende innere Haltung. Dann schau, was du mit Planlosigkeit bezweckst oder was das Resultat davon sein soll. Und Deep Essence, du sagst jetzt doch, Befreiung ist mein Ziel. So, dann ist das kein wirkliches Ziel, denn du sagst ja, ich habe keine wirklichen Ziele. Du hast ja sogar das Ziel der Wirklichkeit. So, wenn das deine Nummer eins ist, dann kannst du dich dem anvertrauen, dass alles an seinen Platz fällt, wenn du da wirklich total dabei bist? Das ist meine Erkenntnis, dass dann alles an seinen Platz fällt, alles als richtig erkannt wird, wenn man sich dem wirklich total widmet. Dann ist man versorgt und man hat dann Ziele, vor allem das Ziel, das der Befreiung dient und alles andere ist dem untergeordnet. Und das heißt aber nicht, dass man dann nicht mehr funktioniert, weil man das als das einzige oder Hauptziel hat, sondern dass es überhaupt dann erst möglich ist, ab einem bestimmten Punkt andere Ziele zu verfolgen. MH, kennst du dich näher mit Autismus aus, fragst du? Glaub, bei mir war es so, dass ich fühlte, als wären wir alle gleich, ohne Grenzen, und alle wären wie ich. Ich war alle, nicht in meinem Körper, alle waren Energie. Ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht zum Autismus, denn Autismus ist ja die Abgrenzung, während du von dir sagst, du fühltest dich, als wärst du mit allen anderen gleich, also ob es keine Grenzen gäbe. Die Grenzenlosigkeit ist das, was im Autismus ein Problem ist. Ich kenne mich nicht näher mit Autismus aus, sondern habe es beobachtet. Das heißt, es beruht auf meiner eigenen Erkenntnis, was ich darüber sage, auf meiner eigenen Beobachtung. Deep Essence, du sagst, danke dir, hoffentlich ist mein Leben lang genug. Ja, es ist eine Frage des totalen für etwas Gehens. Denn wenn du dich wirklich total erkennen willst als das, was du wirklich bist und das dein wichtigster Punkt in deinem Leben ist, dann kannst du dich ja jetzt verwirklichen. Da musst du nicht davon ausgehen, das ist ein Glaubenssatz, der dir nicht dient, dass das Leben lang genug sein muss, weil es so lange dauert. Du bist ja jetzt schon diese Qualität. Du bist jetzt schon diese wahre Identität. Du bist jetzt schon das, was ich noch befreien will, also Freiheit selbst. Und du sagst jetzt, MH, sagst du zum Autismus, oh interessant, ich bekam die Diagnose, es irritiert mich jetzt etwas. Ja, dann würde ja bedeuten, Autismus ist gleich Freiheit, wenn das wäre, dass es sich ausdrückt, als keine Grenzen kennt. Sondern es ist so, wie ich erwähnt habe, dass man das Gefühl hat oder die Angst, sich aufzulösen, weil alles so grenzenlos erscheint und man sich dagegen nicht abgrenzen kann. Also Autismus ist das intensive Bestehen auf einer Persönlichkeit, auf einem persönlichen Ausdruck und auch auf das Reduziertsein auf eben diesen Körper und auf einen sogenannten Jemand in diesem Körper. Ja, Moni, wir lieben dich auch. Hallo Gisela, du sagst, hallo Moni. Im Moment habe ich den Eindruck, dass mein System sich stark ändert. Und zwar so, dass ich stundenlang schlafen kann und dann wieder hellwach auf längere Zeit. Ja, ich vermute, dein Eindruck täuscht dich nicht. Wenn das System sich umstrukturiert, vor allem wenn man sich der Wahrheit stark widmet, aber auch wenn es einfach aus sich heraus so geschieht, dass das System so belastet ist, dass es eben dann entsprechend Ruhe braucht und dann wieder so viel Energie hat, dass es nicht schlafen kann und keine Ruhe haben kann. Ja, sah ich so, sagst du, MH, als Freiheit, aber die anderen sind nicht frei. Deine Aussage muss ich jetzt nochmal wirken lassen. Danke. Es gibt ja keine anderen. Ja, das ist wahr. Aber nicht nur, dass es keine anderen gibt, sondern auch dich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass du das weißt, dass das die Basis für die Aussage ist, dass es keine anderen gibt. Du sagst du, dann passt Autismus ja nicht bei mir. Ja, dann ist das, denke ich, jetzt erstmal für dich die Auseinandersetzung zwischen Öffnung und sich verschließen oder offen bleiben und sich abgrenzen. und sich dann nicht abzugrenzen und sich nicht davon bedroht zu fühlen, weil das deiner wahren Natur entspricht, vollkommen entgrenzt zu sein und darin nicht die Notwendigkeit besteht, sich abzugrenzen gegen das Entgrenzte. Miriam, du sagst danke nochmal für alles, wurde von meiner Tochter unterbrochen, die mich gerade dann gebraucht hatte. Ja, alles gut. Und jetzt sagst du nochmal, MH-Abgrenzung ist für mich sehr schwierig und fühlt sich unnatürlich an. Danke nochmal. Ja? Sehr gut, wenn das so ist. Diesel, ja, du sagst, viele Widersprüchlichkeiten kommen ans Licht. Im Moment herrscht Ruhe und Entspannung, doch auch eine leichte Schwere und Vibration. Ja, es ist gut, dass alles hochkommt. Das ist ja auch der Sinn von Satsang, von einer höheren Energie, die die niederen Frequenzen aus dem System löst. Und alles, was wir nicht sind, muss ja als Energie, als Tendenz aus unserem System. Insofern, wenn alles willkommen ist, ist es das Allerbeste. Alles willkommen ist, was im System passiert. Denn dann kann sich auch alles verabschieden, was wir nicht sind und was uns an der Wirklichkeit, an der Erkenntnis der Wirklichkeit hindert. Also ist gut, dass da eine leichte Schwere ist. Und wenn du dich dem nicht widersetzt, verlässt du ja dein System und du hast dann mehr Energie. Das ist die Folge davon, wenn die Erlaubnis dafür da ist, dass ich das zeigen kann, was sich erlöst. Ja, gerne, Gisela. Ja, sieht aus meiner Sicht so aus, als wäre die Luft raus für heute. Insofern bin ich schon mal auf Abschiedsstimmung und ja, würde mich freuen, wenn ich einige von euch auch mal, am besten alle gleichzeitig, live in Satsang sehen würde. Die nächste Gelegenheit besteht jetzt an diesem Wochenende auf den Non-Dualitätstagen in Rottenbach, an der Grenze zu Deutschland in Österreich. Also direkt um die Ecke sozusagen. Für die, die auch da wohnen, ist es so. Für uns ist es schon eine Tour. 2 Tage mit verschiedenen Lehrern, nur in Bezug auf Freiheit. Es sollte ja eigentlich ein Anreiz sein, da aufzutauchen. Also wer Lust hat, kommt da gerne vorbei. Ansonsten macht euch auf meiner Website schlau, www.moni-satsang.de, wann ich das nächste Mal wo auch immer bin. Wir haben oft auch Zoom-Satsangs und bei uns zu Hause in Ronneburg ebenso häufig an einem Wochenende, wo auch Zoom-Satsang stattfindet, ist dann der Sonntag hier bei uns im Haus. Also ihr seid immer herzlich willkommen, aber auch hier im Live-Chat, und das nächste Mal weiß ich im Moment gerade nicht, wann das ist. Ich glaube in 2 Wochen, vielleicht aber auch in 3. Aber auch das findet ihr ja im Let's-TV oder auch auf meiner Webseite. Und ja, wünsche euch im Sinne von Wahrheit, lasst sie nicht aus den Augen, es ist das Wichtigste, das Wesentliche, was ein Leben ausmacht. Und dann geht es dann nicht mehr darum, was Sinn macht oder nicht Sinn macht oder ob man sich in der Welt zum Ausdruck bringt, sondern um diese Qualität von Erfülltsein, die die ganze Zeit zur Verfügung steht. Nichts außer dem, was ihr seid, steht die ganze Zeit zur Verfügung. Danke fürs Zuhören.